Radio Lotte, Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
Ich möchte Sie herzlich begrüßen für den heutigen Abend und freue mich, Sie ein bisschen begleiten zu dürfen. Und wir haben diesen Abend einen Abend für Gisela Kraft genannt. Auf Gisela Kraft kommen wir gleich. Ich möchte Magda Birkmann kurz vorstellen, mit der ich heute hier sitze. Magda Birkmann ist in Nürnberg aufgewachsen und lebt aber seit 2016 in Berlin und hat nach einem sprachwissenschaftlichen Studium ihr Volontariat in der Marketingabteilung des Suhrkamp Verlags absolviert und hat seit 2018 in der Otzelot-Buchhandlung in Berlin gearbeitet und ist jetzt, wie sie sagt, auch Literaturvermittlerin, hat es vor allem auch auf Twitter und mit einem Newsletter, über den wir sie auch sozusagen gefunden haben, Magda liest. Genau, da teilt sie ihre Funde und ist seit 2023 auch Mitherausgeberin der Reihe Rororo Entdeckungen im Rowohlt Verlag. Da kommen wir später auch nochmal darauf zu sprechen. In diesem Jahr hast du mit in der Jury des Deutschen Buchpreises gesessen und arbeitest seit kurzem in der Lettretage mit dem Titel Ankerinstitution für die freie Berliner Literaturszene. Schön, dass du hier bist.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, da man Lesungen für gewöhnlich damit beginnt, die Akteure mit ihrer Biografie vorzustellen, möchten wir diesen Abend mit einem Text von Gisela Kraft einleiten, der den Titel Biografie trägt.
Biografie. Solange die Erde lebt, mitdrehen. Ich, Hunnenatom, ging auf die Barrikaden der neolithischen Revolution, stand Kopf beim Meister der Veden. Ich, nicht ich. Regenstation, Messstreifen, Zelle der Netzhaut des eingeborenen Gottes, Pluto im Haar, Merkur eine Perle zwischen den Zehen, meine Kindheit Planetengezänk, dann und wann tot und offen, liebes Lehrling in springender Haut, sterb auf, Männchen, Sternenweib, widerruf mich und bleib treu den Stoffen.
Das hat sie also selbst zur Biografie gesagt, jetzt sag ich noch ein bisschen was zu ihr. Gisela Kraft ist 1936 in Berlin geboren worden und wuchs dort auf, hat von 1956 bis 1959 eine Schauspiel- und Eurythmie-Ausbildung in Berlin, Stuttgart und Dornach absolviert und war danach bis 1972 in verschiedenen Theatern tätig. Dann hat sie 1972 nochmal ein Studium der Islamwissenschaften an der Freien Universität Berlin begonnen, das sie mit einer Dissertation über den türkischen Dichter Fazıl Hüsnü Daklarca zum Doktor der Philosophie abschloss. Das sage ich, weil wir heute Abend dort hinten auch Bücher verkaufen und da auch diese Übersetzungen mit erhältlich sind. Dann arbeitete sie eine Weile als wissenschaftliche Mitarbeiterin dort und war bis 82 Vorsitzende der neuen Gesellschaft für Literatur in Berlin und engagierte sich im Rahmen der Friedensbewegung in der Initiative Künstler für den Frieden. Und das ist sehr interessant. Im November 1984 übersiedelte sie nach Ostberlin, wo sie nämlich hauptberuflich als Schriftstellerin tätig sein konnte und begann dort auch ihr Romanprojekt zu Novalis. 1990 kam die Wende, das wissen Sie, und die Zeit dann war für sie sehr schwer, aber ab 1997 hat sie hier in Weimar sich eine neue Heimat geschaffen und sagte, wäre ich nicht schon eher gekommen. Sie hat hier einen Künstlerstammtisch etabliert, der sich monatlich traf und eine ganz enge Gemeinschaft wurde aus Künstlern, Schreibenden, Schauspielern. In Weimar leitete sie auch eine Lesereihe, gemeinsam mit Wulf Kirsten und Wolfgang Held, also unter anderem diese, auch noch andere, aber die trug den Titel Unterbelichtet und richtete sich an all jene, die unter der Goethe-Schillerei nur gelitten haben. Und die sollten hier auch einmal zu Wort kommen. Und ich glaube, am heutigen Abend war es mir erwähnenswert, diese Lesereihe der Unterbelichteten sozusagen zu erwähnen. Und ein Dichter, der da auch eine wichtige Rolle gespielt hat, sowieso in ihrem Schreiben, das war Jean-Paul, für den sie auch einen Pflasterstein auf dem Marktplatz hat legen lassen, im Übrigen auch einige Texte dazu schrieb. Sie hat auch die Weimarer Lyriknacht ins Leben gerufen, die vor kurzem auch wieder hat stattgefunden, und später von Nancy Hünger, einer weiteren wichtigen Person für sie hier in Weimar, geleitet wurde. Gisela Kraft verarbeitete in ihrer Lyrik und Prosa die Eindrücke ihrer Reisen in den Nahen Osten und ihrer wissenschaftlichen Beschäftigung mit der türkischen Literatur. Für diese Arbeiten erhielt sie 2006 den Weimar-Preis und 2009, kurz vor ihrem Tod, für ihre Übertragungen ins Deutsche von Nazim Hikmet, die Namen der Sehnsucht, den Christoph-Martin-Wieland-Preis. Das war ein sehr großer Kraftakt für sie, der aber eine unfassbar große Bedeutung gehabt haben muss. Am 5. Januar 2010 starb sie in Bad Berka. Nun, so viel zu ihrer Biografie. Aber warum heute dieser Abend? Wir haben beide sie selbst gar nicht mehr kennengelernt. Ich bin auch später nach Weimar gekommen. Wir haben sie gefunden durch ihre Texte und sie eigentlich durch ihre Gedichte hindurch kennengelernt. Und deshalb können wir auch heute nur oder wollen vor allem durch ihre Texte und Gedichte sprechen und sie durch das Lautlesen hörbar machen, sichtbar machen, ihr eine Stimme geben und diese Bild- und Empfindungswelten in die Gegenwart holen und vor allem aber auch die Texte für sich selbst sprechen lassen. Deswegen lesen wir jetzt ein bisschen.
Ich beginne mit einem Gedicht, was mir als Einstieg auf so einen Lesungsabend sehr passend erscheint. Es heißt Dichterlesung auf dem Lande. 6 Frauen auf Rädern fahren nach Pitschen-Pickel. 6 Frauen auf Rädern fahren nach Pickel-Pitschen. Das macht schon 12. 6 Frauen wohnen im Pickel. 6 Frauen wohnen im Pitschen. Wenn sie zueinander wollen, fahren sie auf Rädern zu sich selber. Macht 6x6 Frauen in Pitschen-Pickel. Fahren sie von Pickel nach Pitschen, sind sie 6 Pickel-Pitschnerinnen. Fahren sie von Pitschen nach Pickel, sind sie 6 Pitschen-Picklerinnen. Das macht dem Staat gar nichts. Endlich kommen sie irgendwo an. Mitten im Pitschen-Pickel und umgekehrt. Haben die Ortsschilder fallen lassen von Pickel-Pitschen und umgekehrt. Lauschen meinen freien Fersen. Ein Kater springt über den Zaun. Die Mondsichel ritzt das Stalldach. Das Roggenfeld ist ein aufgeschlagenes Bett. Die Koppeln schäumen von Flieder. Unter den Ellenbogen knirscht Wachstuch. 12 Frauen plus 6x6 Frauen sind mir zuliebe gefahren gekommen. Ich lese ihnen mein lieber Gedicht »Alte Frau auf dem Rad«. Macht zusammen mit mir runde 50 friedliche Frauen. In Pitschen-Pickel wird Abend, in Pickel-Pitschen wird Morgen. Dazwischen die Welt ein Tisch breit, die Nacht eine Radspur, die Erde ein Umweg. Und jetzt lese ich im Anschluss direkt noch das Lieper-Gedicht »Alte Frau auf dem Rad«, das sie da erwähnt hat. Das ist nämlich ein echtes Gedicht. Lieper Katze, weißes Fell, 2 Augen, eins blau, eins gelb, grüner Buckel, 2 Ohren, hier Pappel, da Kiefer, alte Frau auf dem Rad, 2 Herzen, keins Krieg, 2 Frieden. Und da hat man schon einen sehr guten Eindruck bekommen, dass Gisela Kraft sich sehr für Katzen interessiert hat. Es gibt einer Gedichtband heißt Katze und Derwisch. Es gibt sogar ein extra Buch von ihr, von dem ich den Titel jetzt vergessen habe, das nur aus Katzengeschichten und Gedichten besteht. Und ein besonders schönes Katzengedicht von ihr ist meiner Meinung nach das Gedicht Katzenplanet. Eine Erde nur mit Katzen bevölkert. Eine sehr leise Erde, nicht einmal Vögel piepten. Möglicherweise Mäuse in unterirdischen Nestern, da die Katzenkönige der Erde zu Zeiten jagen und sich nähren müssten. Doch Erdteile, Inseln, erloschene Krater, Abhänge, die der kugeligen Krümmung folgen, bemoost, belagert von Katzen. Keine andere Seligkeit als pelzwarmer Schlaf. Kein anderes Leid als ein in seinem Gang verschwundenes Nagetier. Fernrohre benachbarter Planeten bemerkten ein sanftes Ineinandergleiten der Felle. Raumschiffe zeichneten Schreie auf. UFOs registrierten Brunstkatastrophen in mondzugewandten Erdstrichen. Das wäre alles. Kein Katzenstamm träte je in die Geschichte ein. Bevor ich jetzt an Paula übergebe, möchte ich noch ein paar Gedichte lesen. Gisela Kraft war sehr witzig, oft in ihren Gedichten. Und sie hatte tatsächlich über die Liebe und Beziehungen einiges zu sagen. Und da möchte ich jetzt noch ein kleines Panorama Ihnen bieten. Reisen zu zweit. Erstens. Man schleppt seine Partnerprobleme reisetaschenweise aus der Wohngemeinschaftsküche in ein fremdes Hotelzimmer. Zweitens. Man lebt wie sonst, nur in besserer Luft. Drittens. Man tut sich zufällig zusammen. Es hätte auch Heidi, Inge oder Renate sein können. Es hätte auch Dieter, Peter oder Marco sein können. Was klappen muss, klappt immer. Der Reziner hilft noch nach. Viertens. Man glaubt, dass Liebe etwas mit Pinien, Uso und Salzwasser zu tun hat. Fünftens. Man hat Schwierigkeiten und braucht die Wärme. Sechstens. Man tauscht sich aus gegen Freiheit oder einen anderen Ich-Sager. Siebtens. Es kommt auch vor, dass zwei zueinander passen. Dann frisst Neid die Stadt. An den zeitlosen Geliebten. Es gibt eine neue Art von Antipathie. Früher würdest du sagen, ich mag nun mal klein, schwarz, dünn, niedlich. Ich stehe nicht auf dich, das musst du doch einsehen. Heute sagst du, alles an dir wäre mir recht, aber ich habe keine Zeit. Kein Gedicht. Ich habe lange kein Gedicht für dich gemacht. Du bist immer da, bist schlechter Laune. Manchmal verlässt du im Zorn das Haus. Dann habe ich Ruhe, mir dein Lächeln vorzustellen. Wenn du wiederkommst, gibt es verstohlene Blicke und Abendbrot, aber auch kein Gedicht. Zärtlich. Du in Asien, das Wie-Wort. Ich in Europa, das Tu-Wort. Schreiben wir, wie es sich lebt, in Frieden. Unsere Füllfedern reiben sich, Fell an Fell. Miteinander. Wie die Katzen wollten wir sein, uns lieben am Feldrand, ineinander gerollt bis zum Morgen. Aber es gibt noch zu tun. Ich hindere ein Unheil irgendwo, du sagst die Wahrheit irgendwo. Das ist unsere Liebe. Verfehltes Ziel. Ruhig lade ich durch, Gedicht um Gedicht. Aber weil ich dich lebend brauche, lasse ich dich laufen.
Gespräch zwischen einem Derwisch und einer Katze, die im Stadtteil Kankur-Taran in einer byzantinischen Mauernische wohnen. Was denkst du, Katze? Was denkst du, Derwisch? Ich habe Hunger, Katze. Ich habe Hunger, Derwisch. Es regnet, Katze. Keine Lust wegzulaufen, Derwisch. Gott ist groß, Katze. Dein Kissen wird feucht, Derwisch. Gibt es uns, Katze? Vielleicht, Derwisch. Du bist warm, Katze. Deine Hand ist wie ein Stück Fell, Derwisch. Dein Fell ist wie ein Stück von Gottes Hand, Katze. Vielleicht ist Gott ein Tiger, Derwisch. Tapantari. Tapantari. Tapantari, das heißt, wir können nicht hier bleiben. Wir werden weiter geschleudert, ob wir wollen oder nicht. Tapantari. Gott führt dich deinen Weg, Schilpen. Schilpen die Pfaffen aus ihren starren Kästen, aber was soll einer tun, der gegen Wege ist, weil er meint, angekommen zu sein, an einer erträglichen Stelle der Welt. Du kannst nicht dagegen einschreiten. Du kannst keine einstweilige Verfügung beantragen, kein elftes Gebot und keinen millionsten Paragraphen, der lautet: Der Stein sei, wo er sei, übereinander. Die Pflanze sei, wo sie sei, nebeneinander. Das Tier sei, wo es sei, umeinander. Der Mensch sei, wo er sei, miteinander. Der Schneemann schmilzt, die Gegenstände entfernen sich, die Hände lösen sich von den Hälsen, der fast Erwürgte und der fast Geliebte. Sie kommen frei. Heraklit, altes Haus, wärst du nicht selbst manchmal geblieben oder wiedergekommen genau an den Ort, die Zeit, die abgegriffene Tischkante, an der du dich festhieltst, wenn der Wein mit dir zur Neige ging? Hat sich dir wenigstens für einen Augenblick die Feder gesträubt, als du es niederschriebst? Tapantare? Alles fließt. Grüningen. Staub, grüne Weite, Efeu vorjährig zu Pulver zerfallen, Buschnetze ausgeworfen über die Hälse der Steine verwunschenen Nymphen. Nach Tisch ging ich spazieren, Ahorn voll in Blust, die paarigen Blütensegel am stumpfen Winkel, dann Kaffee. Ameisenspur vorbei an Männertreu, eine Weinbergschnecke zwischen den Hacken gerettet. 13. Mai. An 2000 Jahren mangeln 14. Windstärke 5 aus West. Das Wetter trübte sich. Ein Kipplaster brummt herauf, setzt Dung ab neben dem Tor. Erst Gewitter, dann wolkig und stürmisch. Längs der Mauer verstreute, zertretene Plasterrosen rissig weiß. Sehr lüstern. Es hat geregnet. Es wird regnen. Es regnet. Der Wegerich blinkt. Punkt, große, schwarze Käfer. Ich fing an, in Shakespeare zu lesen. Ich las mich recht hinein. Grasschorf auf Wegen hüftbreit. Die Gießkannentüllen wittern die seligen Gequieke von Schweinen. Abends ging ich zu Sophien. Sauen und Ferkel auf dem Hof gescheucht. Der Stall wird gescheuert. Ein Bauer auf einem Motorrad knattert hinunter ins Feld. Dort war ich unbeschreiblich freudig. Schwül, immer noch Sturm. Aufblitzende Enthusiasmusmomente. Ich habe geschlafen. Ich werde schlafen. Das Grab blies sich wie Staub vor mich hin. Ich schlafe. Jahrhunderte waren wie Momente. Ich stehe auf. Nördlich der Hecke eine zerdrückte Kleenarbe. Unruhe. Vögel. Frauen. Blicke. Stimmen. Schritte. Kinder. Ihre Nähe war fühlbar. Ein verlegenes Glöckchen, 6 Uhr. Ich glaubte, sie solle immer vortreten. Rasselnder Traktor, ratschende Bremse, Knall, Stille, der Oberton der Lerchen, östlich von Seiten des Schlosses bläuliches Wolkengemisch. Kein Tod, kein Geist. Du hast gefehlt. Du wirst fehlen. Du fehlst. Die Linde auf halber Höhe, die Blätter samtig. Dieses letzte Gedicht, das spricht wohl von einer ihrer Wanderschaften, die sie angetreten hat, nachdem sie also in die damalige DDR übergesiedelt ist, mit dem Ziel, sich auf die Spuren von Novalis zu begeben, dem sie ja dann auch 3 Romane gewidmet hat. In unserem ersten Gesprächsteil wollen wir darüber sprechen, wie genau wir jetzt eigentlich auf sie kamen, wie wir sie wiederentdeckt haben, da wir diesen Abend ja auch Gisela Kraft wiederentdeckt genannt haben. Und Magda, du berichtest, das habe ich vorhin kurz angedeutet, seit 2021 über deine Funde und Lektüren in einem Newsletter mit dem Namen Magda liest und schriebst dort auch über Gisela Kraft, weshalb wir eben auf dich aufmerksam wurden und diese Veranstaltung planten. Und ich möchte dich fragen, wonach du auswählst, was du dort liest und dann dort besprichst in einer solchen Menge an Texten und wie du also auf Gisela Kraft aufmerksam geworden bist.
Also ich habe in den letzten Jahren, ich glaube, es hat angefangen so circa 2016, eine enorme Faszination entwickelt mit erstmal allgemein mit weiblicher Literaturgeschichte und dann mit den aus dieser Literaturgeschichte verdrängten, vergessenen Autorinnen und habe angefangen, überall, wo ich war, in einem literarischen Kontext, also in Bibliotheken, auf Flohmärkten, in Antiquariaten, wo auch immer, immer Ausschau zu halten nach älteren Büchern von Autorinnen, die mir nichts sagten. Und dann habe ich immer mich gefragt, warum sagen die mir nichts? Und habe angefangen, da einfach total breit und neugierig zu lesen und dann angefangen, auch darüber zu schreiben. Und das ist tatsächlich sehr viel vom Zufall gelenkt. Oder wenn man einmal anfängt, sich mit vergessenen, vernachlässigten Autorinnen zu beschäftigen, dann ist es sehr schnell wie so ein Schneeballsystem. Eine führt dann zur nächsten, weil die meisten SchriftstellerInnen schreiben ja nicht in einem Vakuum. Die haben, und das war ja zum Beispiel bei Gisela Kraft auch ganz stark der Fall, die waren unglaublich vernetzt, waren befreundet, haben zusammengearbeitet mit anderen AutorInnen. Und mich führen tatsächlich ganz oft Autorinnen zu anderen Autorinnen. Und bei Gisela Kraft war das auch ein bisschen so ein indirekter Zufall. Ich habe in Berlin jetzt lange Zeit im Prenzlauer Berg gelebt, also im Ostteil der Stadt. Und da gab es in meiner Nachbarschaft so einen öffentlichen Bücherschrank. Und da habe ich regelmäßig Spaziergänge hingemacht. Und da ist einfach ganz viel, ganz regelmäßig DDR-Literatur oder auch DDR-Ausgaben von alten Büchern da gelandet. Wahrscheinlich, weil eben da immer wieder Leute gestorben sind oder in Altenheime verzogen sind oder sowas und dann bei Wohnungsauflösungen eben diese Bibliotheken dann aufgelöst wurden und irgendwie in diesen Bücherschrank gestellt wurden. Und da habe ich immer ganz neugierig dann nach diesen Büchern gegriffen und geguckt, was das so ist. Und da bin ich auf eine andere, mir bis dahin völlig unbekannte und ich glaube auch heutzutage ziemlich vergessene DDR-Autorin namens Dorothea Kleine gestoßen. Habe von deren Roman mitgelesen, dem begeistert gelesen, mir weitere Bücher von der besorgt und habe darüber in meinem Newsletter geschrieben. Und daraufhin hat sich eine Leserin meines Newsletters bei mir gemeldet, die selber einen kleinen Blog über vergessene DDR-Literatur betreibt und hat mir geschrieben, sie hat bei sich zu Hause einen großen Stapel Bücher, den sie aus Platzgründen aussortieren muss, zusammengestellt und hat da jetzt extra alle Autorinnen rausgesucht, die da in so 80er Jahre DDR-Ausgaben im Aufbauverlag erschienen waren. Ob ich Interesse dran hätte, sie würde mir einfach dieses Paket an Autorinnen mal schicken. Und ich habe gesagt, na klar, gerne, mach. Und dann kam eben ein paar Tage später so ein Buchpaket an. Und das habe ich ausgemacht und als erstes fiel mir entgegen der Band Katze und Derwisch von Gisela Kraft, sagte mir nichts, hatte noch nie von gehört. Ich war auch keine allzu versierte Lyrikleserin, mein Fokus war schon immer mehr auf Romanen, aber dieses Buch, der Titel hat mich erstmal total fasziniert und ich habe das dann aufgeschlagen und zu lesen begonnen. Eins der ersten Gedichte, was ich dann gelesen habe, war Der Katzenplanet Und ich war einfach sofort völlig hin und weg und fand diese Gedichte so witzig, so vielseitig. Mochte auch total diesen Bezug zu Anatolien und so irgendwie Frühgeschichte. Da kommen wir gleich auch nochmal im zweiten Lesungsteil drauf. Und war sofort total fasziniert und habe angefangen zu recherchieren, wer diese Autorin denn war, und habe mir dann ganz schnell noch lauter andere antiquarische Bücher von ihr bestellt.
Ich habe sie auch mit dem gleichen Gedichtband entdeckt, hier im Büro der Literarischen Gesellschaft. Obwohl ich hier schon eine Weile mitgearbeitet habe, kannte ich sie auch überhaupt nicht. Und dann schlug ich es auf irgendwann an einem Abend und habe das Gedicht gelesen, welches ich auch eben laut las, Katze und Derwisch. Das hat mich sehr, sehr berührt und sehr fasziniert. Und dann begann ich, ja, mehr zu recherchieren und ein bisschen nachzuforschen, warum ich sie nicht kenne, die eigentlich erst vor 14 Jahren hier noch gewirkt hat und dann eben verstorben ist. Und deswegen kam dann auch dieser Abend zustande. Ja, du hast eben schon gesagt, dass du keine so versierte Lyrikleserin eigentlich bist, aber ich würde trotzdem mit dir gern darüber sprechen, welchen Platz die Lyrik sozusagen in deinem Lesealltag trotzdem einnimmt. Ich habe irgendwo gehört, dass du im Jahr mittlerweile über 150 Bücher liest.
Dieses Jahr war besonders schlimm wegen dem Deutschen Buchpreis.
Also, ja, da können wir später
auch nochmal drüber
sprechen. Aber als wir letztens miteinander sprachen, sagst du, es sei dann ja auch eine schöne Abwechslung gewesen, ab und zu einen Anlass zu haben, Gedichte zu lesen.
Ja, es ist tatsächlich, also ich war bis vor zwei Monaten, war ich auch Buchhändlerin und tatsächlich der Bereich, in dem ich am meisten beraten muss, einfach im Buchhandel, war schon Belletristik, weil Leute irgendwie Geschenke suchen und so weiter. Und deswegen, also für meinen Arbeitsalltag, habe ich wirklich einen extremen Romanfokus einfach gehabt. Und so ein paar Gedichte sind wirklich immer so eine kleine Pause, so ein kleiner Escape-Moment, wo die ich auch nicht mit Arbeit, ich meine, jetzt habe ich zur Vorbereitung die nochmal gelesen, aber es hat sich auch nicht wie Arbeit angefühlt, sondern das ist was, das lese ich wirklich einfach, um jetzt mal in den Text, in Sprache einzutauchen und so eine kleine Auszeit zu haben, wo ich nicht irgendwie über die Verwertbarkeit nachdenken muss oder so, wie ich eben Romane habe ich sowohl als Buchhändlerin, als auch vor allem jetzt in dieser Juryarbeit für den Deutschen Buchpreis, immer mit so einem beruflichen Blick gelesen und immer mit dem Nachdenken, für wen ist es geeignet, wen kann ich es empfehlen, ist das besser oder schlechter als dieses oder jenes Buch. Und Lyrik steht irgendwie für mich in meinem Leseleben mehr so für sich und kann für sich wirken. Und das finde ich eine sehr schöne Abwechslung.
Und wie liest du Lyrik? Liest du sie leise oder liest du sie dir laut vor?
Meistens lese ich sie leise tatsächlich. Also es war jetzt, als ich in Vorbereitung auf heute Abend meine Gedichtauswahl geübt habe und dann so mir selber laut vorgelesen habe, es war schon sehr ungewohnt. Also tatsächlich lese ich die normalerweise schon leise. Ja, wie machst du das?
Ja, ich finde es etwas ganz eigentlich Wichtiges, fast Notwendiges, deswegen auch hier heute Abend eben diese Gedichte einmal laut zu lesen, weil das eigentlich eine Ebene ist, die, wie ich finde, bei Gedichten wirklich dazugehört und eigentlich nicht so ganz weggelassen werden kann. Also der Text, der geschrieben steht, das ist das eine, aber die Lyrik lebt so sehr vom Klang und vom Rhythmus. Und wir haben vorhin eben noch kurz eine Audioaufnahme von Gisela Kraft selbst angehört, wie sie ihre Gedichte las. Natürlich war das wieder ein ganz eigener Ton, der durch sie selbst und dem Lesen ihrer eigenen Texte auch etwas ganz Persönliches hatte. Aber ich glaube, auch wenn wir es jetzt laut lesen, bekommt es eine Lebendigkeit. Und ja, wenn ich selbst Gedichte lese, lese ich sie mir auch
oft laut vor. Ja, da entdeckt man manchmal noch anderes dazwischen. An der Stelle möchte ich auf einen sehr erfreulichen Umstand kommen, der sich ereignet hat in der letzten Woche, nämlich dass du eine Mail erhalten hast oder ja, du kontaktiert wurdest von einer Frau, die nämlich Gisela Krafts Schwester ist. Also Frau Almut Kleff hat uns kontaktiert, die von dieser Veranstaltung gehört oder gelesen hat und den Kontakt zu uns gesucht. Und ich habe mich sehr darüber gefreut und dann die Möglichkeit genutzt, auch ein Gespräch mit ihr zu führen. Und habe diese Woche mit ihr telefonieren können. Sie hat uns auch noch ein großes Paket mit Büchern geschickt, welches sie noch bei sich zu Hause gelagert hat, mit der Bitte, das auch ja, mit hier irgendwie unter die Leute zu bringen. Und ja, ich habe mit ihr gesprochen, mit ihr über ihre Schwester gesprochen. Und sie ist 12 Jahre jünger und lebt jetzt in München. Und sie sagte über ihre Schwester, dass sie eine solche Rebellin gewesen sei und unangepasst, ganz bunt und wild und auch schon immer geschrieben habe. Und ihr, also Almut, der jüngsten Schwester, auch immer ein großes Vorbild gewesen sei. Als sie 8 Jahre alt war, es gab da also auch immer viel Durcheinander mit Gisela eben in diesem Haus, weil die Mutter und Gisela sich, ja, geraten eben oft aneinander, und als die Jüngste 8 Jahre alt war, ging Gisela von zu Hause fort, und sie selbst sagte, sie sei rausgeworfen worden. Die Mutter sagte, sie sei gegangen, aber in diesen Jahren ist sie dann also nach Dornach und Stuttgart gegangen und hat dort Eurythmie studiert, beziehungsweise bis 72 davon gelebt. Und das war ein sehr berührendes Gespräch, auch mit ihrer Schwester, weil man so sehr spürte, wie, ja, mit welcher Begeisterung sie ja von dem Schreiben und den Texten ihrer Schwester sprach und sich so freute, dass wir sie heute hier lesen, und sie wäre auch gern gekommen. Und ich fragte sie auch, ob sie ein Gedicht hat, was ihr also am Herzen liegt, was wir hiermit lesen können, heute Abend sozusagen ein bisschen. Also noch eine zusätzliche Auswahl von ihr, und sie erwähnte das Gedicht 9. Februar 1945. Und zu diesem Gedicht gehört eine Geschichte, die, ja, wie viele in dieser Zeit, auch eine sehr, sehr dramatische ist sozusagen. Die Mutter ging mit Gisela, die ja zu diesem Zeitpunkt, also ungefähr 8 Jahre alt war, zur Geburt ihrer nächstjüngeren Schwester Reinhild. Sie gingen also im Winter 44, 45 hier nach Weimar. Hier gab es eine Tante. Und da sie in Berlin lebten und das kein sicherer Ort war, um ein Kind zur Welt zu bringen, sind sie eben für diese Zeit hierher gegangen. Aber am 9. Februar 45 gab es hier einen sehr heftigen Bombenangriff. Und das war also auch der Vortag der Geburt ihrer Schwester Reinhild. Und damit möchte ich in den zweiten Leseteil einsteigen und dieses Gedicht, was also von der Schwester Almut Kleff kommt, jetzt lesen. Eintrag 9.2.45 für Reinhild 1. Kaufhaus Kröger am Markt, 2. Etage. Wir stöbern in Kästen mit Strümpfen und weißer Wäsche. Du innen, ich außen. Von Mutters Bauch vor dem Windelregal fährt die Sirene dazwischen, Fliegeralarm, die Lappenlast. Lauft um das nackte Leben. Ein Katzenschweres im Leib, ein Kinderleichtes im Mantel. Keucht Angst, selbst tritt übern Platz. Frauentorstraße. Frauenplan, Goethe fragt später. Schwirrt ein Engel voraus ums Jugendstilhaus. Was Wieland, Van Sommers, Humboldtstraße. So steil bergauf, dass Erde sich fast auf die Stirn legt. 2. Es war einmal, als Urgeschichte an Weimars Himmel Christbäume pflanzte, weil Frühgeschichte unterm Glitzerbaum mit Bomben Murmeln spielen wollte. 7 Tage nach Lichtmess, als die Hauben der Sophienhausschwestern zu flattern anfingen, Gebete gurten, vergeblich, bis auf der Brosche von oberen Göttin Tante Gertrud das Kreuz. Flammenrot tanzte die nachtblaue Stola, ihr wie ein Strick um die Hüften schlug. Als sie uns gelinde die Treppe hinabstieß unter der Kellerdecke durch endlose weiße Rohre, wie weiß verbundene Gebeine spülten die Lügen des Führers. 3. Kaum Zeit, keine Ohren den Donner zu fassen, die Stille zwischen dem Donner, 12.27 Uhr draußen. Ein sonniger Freitag, Kröger-Ruine, Frauenplan-Wüste. Wo du bist, geh fort. Wo du gehst, sieh, dass du davonkommst. Denn Orte und Wege reißen ab hinter deinem Rücken, als ob der Engel seine Flügel verliert. Drinnen erfüllt sich die Schrift, ein Schrei, eine Trage, ein Zeichen, Bleisatz in Lebensgröße, der Keller ein Psalter, den keine Kehle mehr leer singt. Mutter, dreht mich zur Wand, du drehst dich im Leibe, ein Uhr. Nicht Augen genug, so viel Blut zu verweinen. 4. Abends brannte die Stadt, kommenden Abend plagte eine Petroleumfunzel, krümmten sich 100 Verletzte, unterm Kreissaal in Wehen kamst du ans Licht, tausende Ahnen am Werk, Keule und Fackel, Windel und Brosche, jede Wunde ein Schoß, zeigte Mutter dich her, mondenfarbenes Tierchen, fühlten wir uns ein Wochenbett. Zum wilden Graben, bis der Krieg drüber hinging.
Ich lese jetzt noch mal 3 meiner Lieblingstexte von Gisela Kraft. Der erste heißt Fatma Gök an ihre Tochter Aische in Deutschland. Fatma Gök lebt in Karaman, Südanatolien. Mein Sohn Osman, setz dich und schreib deiner Schwester Aische. Mein liebes Kind Aische, ich habe Petersilie für dich getrocknet, einen ganzen Schoß voll. Die schicke ich dir. Wie kommt es, dass bei euch die Petersilie klein und bitter ist? Vielleicht, dass die Sonne nie scheint und das Bittere muss schon in der Erde sein. Wenn du mich fragst, Halit Aga hat wieder mit der Schaufel nach mir geschlagen. Was wird dein Vater bei Gott dazu sagen? Mich mit meiner schönen Tochter und meinem 11-jährigen Sohn Osman allein in der Welt lassen. Osman ist unsere ganze Freude. Er liest und schreibt. In der Hotelküche darf er schon die Weinblätter wickeln. Jeden Abend kommt er spät nach Haus. Sie geben ihm Suppe mit. Jetzt ist es fast Mitternacht. Aische, mein Mädchen, sei eine Löwin. Ich schließe. Denk nur, ich möchte bei dir sein in deinem kalten, bitteren Land. Deine Mutter, Fatma Gök. Minoische Prinzessin. Kleine minoische Prinzessin, wo warst du in dem Steingerümpel? Wo hast du gespielt? Hattest du eine Puppe? Hast du ein Hündchen an die Säule gebunden, die jetzt als stumpf 10 Zentimeter hoch die Archäologen bedenklich stimmt? Was hast du gemacht, wenn sie die Stiere losließen? Musstest du schlafen gehen? Hat eine Amme dir Märchen erzählt aus der älteren Steinzeit? Damals, man kann es sich kaum mehr vorstellen, haben die Menschen noch keine Felder bebaut und man entdeckte eben, dass ein Schaf ein friedliches Tier ist und da bleibt, wo man es gern hat und weiden lässt. War die Königin Mutter lieb zu dir? Gab sie dir noch einen Gute-Nacht-Kuss, wenn sie zurückkam vom Stierkult? Oder hattet ihr nur die Gedanken, die heute in unseren Büchern stehen, als Philosophie der alten Zeit? Was hättest du dazu gesagt, dass 4000 Jahre, nachdem du nicht wusstest, wie jemals das Leben weitergehen soll, noch Menschen über deinen Schlafplatz laufen, besorgt wie du? Kleine minoische Prinzessin, ich bin deine neue Amme, die dir die Märchen der Zukunft erzählt, die aus der Betonzeit oder aus der Atomzeit. Du wirst staunen, glaub es mir. Wir sind beide tot, darum werden wir uns schon verstehen. Sei heute Abend ein bisschen vernünftig. Ein Alltag der Dichterin Hildegard Wohlgemuth. Man muss dazu sagen, Hildegard Wohlgemuth war eine echte Lyrikerin, habe ich heute noch ergoogelt. Sie ist, glaube ich, noch unbekannter heutzutage als Gisela Kraft. Mir zumindest sagte sie nichts. Und sie war Friedensaktivistin. Ein Alltag der Dichterin Hildegard Wohlgemuth. In der Sietschiller Heide sind die Töpfe gediegen, die Erze rund. Worps wedelt es heimlich. In den Gläsern schöpfen die Hoffnungen Farben, stocken die Flämmchen zu friedfertiger Maserung. Hildegard Wohlgemuth streichelt die Krähen, streckt ihre Blicke durch die Scheibe ins Weltgeschehen. Sie möchte dichten, möchte es hochhalten, niederschreiben, möchte, aber der Sturm leckt es auf. Wahrheit ist kein aufgespießter Schmetterling, sagt sie. Wahrheit will fliegen. In ihrem Rücken buckelt sich die Erde, wachsen die Wirbel zusammen, von Bücherstößen erschütterte Stille. Hildegard trinkt in kleinen Schlucken. Die Sorge wendet auf frisch geschnittenem Brot die Geschichte. Der Mensch ist ein Störfall. Der liebende Mensch ist ein Glücksfall. Im Sietschiller Frieden liegt die Feste vom Weichen getrennt. Schwirren die Stifte. Gedanken werfen junge Leben. Die schwarze Katze, Schwanz wedelt vergnügt vor weißer Magie.
Ja, Gisela Kraft hat eben viel aus dem Türkischen übersetzt und hat auch mal gesagt, sie habe eine ganz erotische Beziehung zu dieser Sprache. Und eigentlich müsse alle Philosophie auch auf Türkisch sein, aber irgendwie hat sich daraus nicht so viel entwickelt. Aber dieser sprachliche und natürlich auch inhaltliche Bezug findet sich auch immer wieder in ihrer eigenen Dichtung und kommt eben auch durch ihre vielen Reisen, die sie, wie ihre Schwester mir erzählte, mit dem Gastarbeiterbus machte, mit dem sie dann in die Türkei fuhr, um dort sich mit Bekannten zu treffen, mit Freunden später, dort auch las. Sie hat auch in Damaskus zum Beispiel einige Lesungen gehalten. Ich möchte jetzt einen Zyklus lesen mit dem Namen Minoa. Georgiopoli, heiterer Kreis, der die Kamera überm Nabel der Welt vor sich herträgt. Wie schön, glaubt er, blinkern die Bilder, gerahmt von Zukunft, Leuchtturm auf Tod, komm raus im Meer der Motive. Preveli, als sich der letzte Mönch am Splitter vom Heiligen Kreuz den Brand holte, wurde ein Kater Abt, in schwarz-weißer Soutane döst er den Rosenkranz. Taverna Zorbas. Drei Kinder fischen aus der Tonne eine ertrunkene Schnecke. O Toto, Tototo Toi, wir deuten sie später, den dunklen Punkt in der Erinnerung. Fallas Sarna. Mäuse klimmen an Rohren, entartete Kakerlaken marschieren durchs Schuhwerk, Boxgehörn. Schlitzt den Pfad, ein Köter leckt meinen Fuß, ringsum Urwelt, Minoas verschollene Zunge, wer hier wohnt, brüllt, oder schweigt. Archanes, mein Bruder Orest, albanischer Hirt auf Kreta, Braut türkischen Mokka, dann, was hast du, was kannst du? Auf zarter Suzuki mit Reifen wie Armreifen dünn, den Juchtas umrundet. Stopp, Animospeli, Blick auf Knossos am Nisos, kein Fels auf dem anderen. Menschenskind halt still unterm Strick, Messer halt still in der Halsschlagader, Eimer halt still, unser Gott säuft Blut. Knackt die Insel wie eine Pistazie, Orest, nimmt die Piste einhändig, die linke zählt sein Alter in die Luft. Beim Erdbeben zwei Tage später kreiselt nur mein Weinglas. Kato Zakros. Ich hoffe nichts. Ich fürchte nichts. Ich bin frei. Epitaph Katsantzakis. Die Gänseherde berät, ob das Strandkieselzittern heute den 23. Mai 1994, 9 Uhr 51 Ortszeit, als uns die Füße watschelten, ohne erklärten Gänsewillen, Zeichen des Endes sei. Nein, schnattern sie frohgemut, Nachfahren des Palastgeflügels, ausgebrütet in heißer Asche, seit 37 Jahrhunderten, futtern wir Gnadenbrot, wie es von den Tavernentischen herabfällt. Fade doch unverweslich. Wir bewegen nichts. Uns bewegt nichts. Wir laufen frei. Der nächste Text trägt den Titel Anatolische Mutter und gehörte neben dem Katze und Derwisch-Gedicht zum zweiten, welchen ich las, als ich Gisela Kraft sozusagen entdeckt habe. Anatolische Mutter. Kybele, deren eine Brust über Europa schleift. Muttergöttin, Mutter der Menschen, meine Mutter. Oder nur eine Jahrtausende alte Illusion. Kybele, an deren Knie ich mich klammere, mitten im Großstadtverkehr. Kybele, zwölfbrüstig, tausendkindrig. Dein Konterfei im Museum von Ephesos täuscht. Diana, dein Pseudonym, so dünn warst du nie. Deine Brustwarzen ein wohlgeordnetes Zwiebelmuster, da war Fälschung am Werk. Besser bist du in Ankara, abgelichtet, ein Berg in Form eines Weibes, die Arme auf Panther und Löwe, gestützt. Das ist deine beste Beschreibung, ein Berg. Brustlawinen stürzen auf Erdteile, zum Beispiel Europa. Aber was sind schon Schollen im Meer? Hektisch gegeneinander treibend, gegen deine überdauerte Urzeit. Ma, nannten dich die Phrygier. Ma, Mama. Das war mein erstes Wort, und das trug nicht. Aber du trägst immer noch aus, in Wedding, in Kreuzberg, in Anatolien, Kybele, deren tausend und erste Wange unter den Schlägen eines belanglosen Gatten zusammenzuckt. Kybele, mit dem Westen gingst du fremd, gebarst uns und vergaßest uns schnell. Was sollen wir tun? Nervöse Insekten unter deinem Rocksaum, auch wir von dir. Das ist dein Reich, das ist riesengroß, das umfasst alle Kinder, die Gewollten und die bloß von Allah Gewollten. Zwischen Geburt und Geburt strickst du die Hüllen aller Wesen in der U-Bahn oder im Sessel, wenn die Männer Karten spielen. Kibele, warum suchen wir sie? Ma, der Phrygier, wie verstehst du unsere Launen? Kibele, wer dich sucht, gehe den Bergen nach. Denn ein Berg ist der beste Steckbrief auf dich. Ein Berg. Einmal vom Fenster meines Hotels, im Hof, in einer Gasse Karamans, sah ich dich leibhaftig, während die Erde südlich des Äquators sich wieder zusammenzieht, wurdest du breiter, immer breiter, der Tiefe des steingepflasterten Kosmos zu. Dein weißes Kopftuch, die Spitze des Dreiecks, die Kinder entquollen dir. Kibele, was suchst du bei uns? Ist dir ein Gerät zur Feier abhanden gekommen? Was hockst du in der Öde und schweigst? Lässt den Gatten schwatzen und schweigst und bleibst in Berlin. Den Türkinnen der ersten Generation gewidmet. Mutter unser, Mutter unser, die du bist im Ozonloch, geheiligt sei deine Quote, dein Bauch komme, dein Wunsch sei Befehl, in Wind geblasen, auf Sand gebaut, gib uns Stoff und vergib unseren Geist, wie wir vergeben unseren Politikern und wende nicht den Genossen, sondern ändere unsere Gene, denn du bist Luft und sanfte Gewalt für den Rest der Zeit. Atem. Ja, wir haben unseren Abend Gisela Kraft wiederentdeckt, genannt und wollen jetzt ein wenig über das Entdecken sprechen und einiges, was du auch vorhin in deinen Antworten schon ein wenig angedeutet hast. Aber du hast in deinem Leben wahrscheinlich schon so viel gelesen, dich mit Sprache und Literatur beschäftigt. Und ich möchte dich fragen, wie und wann du eigentlich darauf aufmerksam wurdest, dass es möglicherweise mehr weibliche Stimmen gibt, als die, die dir bereits bekannt waren.
Ich glaube, so ein Wendepunkt war tatsächlich 2016 im Internet, als eine Internetbekannte von mir auf damals noch Twitter, eine österreichische Journalistin, so einen Aufruf gestartet hat oder gesagt hat, ich habe das letzte Jahr über nur Bücher von Autorinnen gelesen und es war so eine tolle Erfahrung. Ich würde euch allen empfehlen, das auch mal zu machen. Und sich dann so eine Gruppe von Twitter-Nutzerinnen zusammengefunden hat, die den Hashtag Frauenlesen als gemeinsames Stichwort dann geprägt hat. Und wir dann angefangen haben, uns gegenseitig ganz viele Autorinnen zu empfehlen und eben ständig, wenn eine von uns ein Buch gefeiert hat von einer Autorin, die anderen oft noch nie davon gehört hatten, wir dann festgestellt haben, es gibt so viel, was einfach total in der literaturgeschichtlichen Versenkung verschwunden ist und wir dann alle festgestellt haben, dass wir in unserer Lesesozialisation bis dahin fast nur Bücher von Männern gelesen hatten, so in der im Schulstoff, in den Lehrplänen, in den Uni-Lehrplänen und so weiter, wenn man sich an Kanonlisten abgearbeitet hat, dass da immer die Bücher von männlichen Autoren in der Überzahl waren. Und dass dieses gemeinsame Lesen und drüber nachdenken online auf Social Media hat tatsächlich bei mir so den Anstoß gegeben, um mich da wirklich intensiv mit zu befassen.
Danke. Und du hast in unserem Gespräch, als wir uns das erste Mal trafen, auch sehr deutlich gemacht, dass viele Autorinnen eigentlich viel mehr verdrängt als nur vergessen worden sind.
Ja, es ist ja, also dieser Begriff vergessene Autorinnen ist ja so ein bisschen auch so, so eine Marketingabkürzung, die jetzt auch viel verwendet wird. Das ist ja, man muss dazu sagen, in den letzten Jahren haben viele Verlage Erfolge damit gefeiert oder es zumindest versucht, eben auch Bücher als Wiederentdeckungen zu positionieren und eben sagen, wir haben hier eine tolle, total vergessene Autorin wieder ausgegraben und die verlegen wir jetzt wieder und das ist jetzt unsere tolle neue Entdeckung und wir machen das jetzt möglich. Und dieses Vergessen impliziert immer, dass das irgendwie so ein automatischer Prozess sei, der halt passiert sei und die sind halt vergessen worden, weil sie vielleicht einfach nicht so gut waren oder so. Aber in meiner Beschäftigung mit diesem Thema oder auch viele andere Forscherinnen, Literaturwissenschaftlerinnen der letzten Jahre und Jahrzehnte auch gezeigt haben, war das halt kein zufälliger, automatischer Prozess, sondern ganz oft ein aktiver Prozess des Verdrängens, wo natürlich, also es gab jetzt nicht die eine Instanz, die eine Person, den einen König der Literatur, der bestimmt hat, okay, die werden jetzt rausgeschmissen aus dem Kanon, die lesen wir jetzt nicht mehr. Aber da spielen natürlich Prozesse zusammen, also unter KritikerInnen, anderen Gatekeepern der Literatur, sei es irgendwie HochschulprofessorInnen und so weiter, die in einer patriarchalisch geprägten Gesellschaft dann natürlich haben sich da diese Prozesse genauso in diesen Strukturen, in universitären Strukturen in der Kulturlandschaft, in der Literaturgeschichte wiedergespiegelt. Und dann wurde Literatur von Frauen eben abgetan als nicht so wichtig. Die Themen, mit denen sie sich befassen, sind nicht so wichtig. Das sind Nischenthemen. Ist quasi keine Geschichte, mit der sich alle identifizieren können, sondern das ist von Frauen für Frauen, wohingegen das, was Männer schreiben, halt die Welt erklärt und damit können sich alle identifizieren. Und das sind Prozesse, die irgendwie ganz deutlich nachzuvollziehen sind, teilweise noch heute in Kritiken und so weiter, dass viel davon einfach abgetan wird als unwichtig, als irrelevant, als nicht so gut wie was die großen Männer der Literaturgeschichte schon mal gesagt und geschrieben haben. Und deswegen ist es mir sehr wichtig, eben von verdrängten Autorinnen und nicht von vergessenen Autorinnen zu sprechen, weil es eben schon Prozesse gab, wo Leute entschieden haben, diese Autorin verlegen wir jetzt nicht mehr, der geben wir keinen Platz mehr, die nehmen wir nicht in den Lehrplan auf, weil es zu unbedeutend ist und so weiter.
Wir wollen noch eine schwierige Frage zum Abschluss stellen. Wir haben jetzt über verdrängte Autorinnen, vor allem im Bereich der Prosa, gesprochen. Aber was machen wir mit all den verdrängten Lyrikerinnen und Lyrikern, die wahrscheinlich noch schwieriger sind, wieder in irgendein Verlagsprogramm zu holen und zu bringen und sichtbar zu machen? Nicht zuletzt mit der Frage, was machen wir jetzt mit Gisela Kraft?
Ja, es ist ja tatsächlich so, die Lyrik hat es auf dem Buchmarkt schwer. Aber der Vorteil von Lyrik ist ja auch, dass es oft kurze Texte sind und eben, wie wir es vorhin schon hatten, Texte für zwischendurch. Und wie du ja auch sagtest, es sind halt Texte, die vom Lautlesen leben. Also ich glaube, dass es tatsächlich solche Veranstaltungen wie heute sind und so.
Dann lassen wir jetzt auch den Text, das Gedicht, das letzte Wort haben. Und ich lese noch eines zum Abschluss. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie die danach auch gern stellen. Wir sind auch noch einen Moment hier. Und ich bedanke mich sehr, dass Sie hier waren und für Ihre Aufmerksamkeit. Syringe. Bahnhof Großköris. Neben Gleis 1 übern Holzlattenzaun schleppt Flieder. Ich reiche nicht hin. Die Bahnmeisterin angelt mir einen Ast mit der Kelle. Während der Abendzug einfährt, dafür ist Zeit, lacht sie. Drei Zweige brech ich aus der Achse und spring. Das Welke muss man entfernen, ruft sie. Wir haben das Welke entfernt. Lebenslänglich blüht uns ein Rest.